Das war Indien nach der Wahl, der Bericht von Peter Hornung. Wir wollen das Ganze werten und dazu begrüße ich am Telefon Christian Wagner von der Stiftung Wissenschaft und Politik jetzt bei uns am Telefon. Guten Abend, Herr Wagner.
Guten Abend, Herr Zurheide.
Herr Wagner, wie gewichtig ist der Verlust der absoluten Mehrheit für Modi?
Nun, der Verlust ist schon sehr gewichtig. Modi muss jetzt zum ersten Mal eine Koalitionsregierung führen. Bislang hatte seine Partei immer die absolute Mehrheit. Jetzt muss er erstmals eine Koalitionsregierung führen und das wird sicherlich das Regieren in Indien deutlich verändern.
Jetzt kann man natürlich fragen, er hat sich sehr schnell zum Wahlsieger erklärt, möglicherweise vorschnell. War das Taktik?
Ich denke, er hat natürlich sicherlich als stärkste Partei, und das ist natürlich die BJP, wird er den Auftrag zur Regierungsbildung kriegen. Also von daher kann man schon davon ausgehen, dass er eine weitere Amtszeit kandidieren wird. Man muss natürlich abwarten, wie die endgültigen Zahlen aussehen, aber normalerweise erhält der Spitzenkandidat der stärksten Partei den Auftrag zur Regierungsbildung, und das ist natürlich weiterhin Modi.
Was könnte sich denn verändern, wenn er auf eine Koalition angewiesen ist? Danach sieht es ja nun aus.
Nun, es wird sich natürlich verändern, dass er jetzt auf seine Koalitionspartner angewiesen ist, um seine Mehrheit zu sichern. Und die Koalitionspartner werden sich das natürlich etwas kosten lassen. Die beiden Königsmacher sind vermutlich eine Regionalpartei aus Andhra Pradesh mit Herrn Chandrababu Naidu und Nitesh Kumar aus dem Bundesstaat Bihar. Und die werden natürlich auf, ja, nicht nur Ministerposten einfordern, sondern sicherlich auch Sonderrechte für ihre Bundesstaaten.
Geht es dann eher darum, dass da Sonderrechte für Bundesstaaten sind, oder erwarten Sie auch auf der nationalen Ebene Veränderungen in der Politik?
Es wird auch sicherlich auf nationaler Ebene Veränderungen geben. Beide Parteien haben eigentlich nicht so sehr eine hindu-nationalistische Agenda. Das heißt, die ganze Diskussion über den Hindu-Nationalismus wird vermutlich eher abnehmen oder wird sich eher auf einzelne Bundesstaaten verlagern. Es wird auch interessant, weil Herr Naidu aus Andhra Pradesh eigentlich eher eine wirtschaftsliberale Politik fährt. Das heißt, er steht natürlich auch für eine stärkere, ja, wirtschaftliche Öffnung. Das könnte natürlich dann auch mit den Vorstellungen der BJP kollidieren, die ja auf eine stärkere wirtschaftliche Eigenständigkeit setzt.
Sie haben gerade das wichtige Stichwort der Ethnien angesprochen. Da war Modi ja nun ganz besonders, ich sag's mal hart, aggressiv unterwegs. Das wird er einschränken müssen.
Ja, es hat sich gezeigt, dass die Polarisierung, die Modi hier im Wahlkampf vorangetrieben hat, dass die bei den Wählern und Wählerinnen nicht verfängt, dass Themen wie die wirtschaftlichen Probleme, vor allem Arbeitslosigkeit, die hohe Lebensmittelinflation doch sehr viel wichtiger waren. Selbst in Ayodhya, wo Modi ja im Januar den Tempel eingeweiht hat, hat die BJP ihren Sitz nicht gewonnen. Also es zeigt, dass die hindu-nationalistische Agenda, die in den letzten Jahren eben erfolgreich war, offensichtlich nicht mehr verfängt.
Für die Wirtschaftspolitik möchte ich gleich noch reden. Ich will vorher fragen, die Kongresspartei hat auch gejubelt, so als wenn sie die Wahl gewonnen hätte. War man da überrascht oder ist das auch ein Stück Taktik?
Nein, ich glaube, man war sicherlich dann doch überrascht, dass man solche Zuwächse hatte. Also wir haben sozusagen die etwas merkwürdige Situation, dass die Kongresspartei, obwohl sie natürlich die Wahl nicht gewonnen hat, dass diese Niederlage sich wie ein Sieg anfühlt. Wir haben bei der BJP die andere Situation, dass sie zwar einen Sieg davon getragen hat, der sich aber eher wie eine Niederlage anfühlt.
Was bedeutet das für die Arbeit im Parlament? Da wird keine Zusammenarbeit möglich sein, aber auch keine neue Mehrheit sich bilden können.
Nein, es wird sicherlich nicht zu einer Zusammenarbeit kommen, aber wir werden jetzt erstmals, glaube ich, wieder eine stärkere Opposition haben. Wir werden jetzt auch, glaube ich, wieder stärker Parlamentsarbeit haben. In den letzten Jahren war es ja so, dass die BJP durch ihre absolute Mehrheit natürlich auch das ganze System der Parlamentsausschüsse vernachlässigt hat. Das wird jetzt nicht mehr, glaube ich, in dem Maße funktionieren, sondern man wird jetzt wieder zu einem ja eher normalen parlamentarischen Prozess übergehen.
Sie haben gerade schon mal angesprochen, dass der stark ethnische Kurs von Modi möglicherweise nicht angekommen ist. Wie sieht es denn bei der Wirtschaft aus? Die Arbeitslosigkeit, auch gerade für junge, gebildete Menschen, ist durchaus hoch. Es gibt die hohe Ungleichheit. Welche Rolle spielte das im Wahlkampf?
Das hat sicherlich eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Indien hat zwar ein hohes Wirtschaftswachstum, es sieht sich ja selber als schnellst wachsende Demokratie. Wir haben Wachstumszahlen von ungefähr 7%. Es kommt aber eben von diesem Wirtschaftswachstum doch viel zu wenig bei der breiten Masse der Bevölkerung an. Das heißt, wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit, wir haben vor allem auch eine hohe Unterbeschäftigung. Das heißt, die Menschen profitieren sozusagen nicht von dem Wirtschaftswachstum. Und wir haben in den letzten Monaten auch eine sehr hohe Lebensmittelinflation gesehen. Und das betrifft natürlich dann die breite Masse der Bevölkerung.
Was wird er dagegen tun müssen oder wird er nichts tun, weil er eben eher liberal unterwegs ist?
Nein, er wird, glaube ich, da schon sehr viel tun müssen. Ich denke, es wird sich in der nächsten Regierung darum drehen, dieses Wirtschaftswachstum eben auch für breitere Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen. Man wird vermutlich sehr viel mehr versuchen müssen, ausländische Unternehmen ins Land zu holen, die investieren, die dann auch Arbeitsplätze schaffen. Das wird, glaube ich, eine der ganz großen Herausforderungen sein. Indien ist ja bislang eher das Büro der Weltwirtschaft, aber eben nicht die Fabrik der Weltwirtschaft wie China. Aber dazu bedarf es natürlich auch innenpolitischer Reform, was die Arbeitsgesetzgebung anbelangt, vor allem was auch den Erwerb von Land anbelangt. Das sind allerdings auch Themen, da könnte es auch dann zu Schwierigkeiten in der Regierung kommen, weil natürlich nicht klar ist, inwieweit alle Parteien der Koalition einen solchen Kurs mittragen werden.
Heute habe ich gelesen, dass es bei der Börse Verluste gibt. Warum das? Ist das richtig? Vielleicht ist es auch eine Falschmeldung, ich weiß es nicht.
Nein, es ist richtig. Es gab zum Teil heftige Verluste. Das liegt, glaube ich, daran, dass die Börsen natürlich einpreisen, dass jetzt eben die Stabilität, die man jetzt 10 Jahre in Indien mit der Person Modi verbunden hat, diese Stabilität ist nicht mehr da. Wir sind sozusagen wieder zurück im Normalzustand der indischen Demokratie, nämlich mit Koalitionsregierungen. Und das verbindet sich natürlich automatisch mit einer größeren politischen Instabilität. Und das ist natürlich etwas, was die Märkte nicht gerne sehen.
Auf der anderen Seite, Sie haben gerade das Wort Demokratie genannt. Das heißt, diese Wahl kann als Beleg dafür gelten, dass Indien nicht abdriftet. Diese Besorgnis gab es ja hier und dort.
Ja, diese Besorgnis haben wir in den letzten Jahren ganz klar gesehen. Ich denke, das war heute ein sehr klares Votum für die indische Demokratie. Man darf ja nicht übersehen, dass es ja noch nicht mal ein sehr gleicher Wettbewerb zwischen den Parteiblöcken war. Die BJP hatte ja deutliche Vorteile, was die Medienpräsenz anbelangt, was die Finanzen anbelangt, auch die Durchdringung von staatlichen Institutionen. Also sie hatte schon ein ganz klares Übergewicht und dass dann natürlich sie aus diesem Übergewicht eigentlich nicht weitere Zugewinne, sondern sogar Verluste gemacht hat, das ist natürlich schon ein klares Votum, dass die Demokratie funktioniert und dass die Menschen dann doch in der Lage sind, auch diese Regierungspolitik zu ändern.